Unsere wahre Identität in Christus, Teil 3. Jetzt brauchen wir noch das Bild, das kommt aber sicher gleich. Wir denken ja schon seit heute Nachmittag darüber nach, was es für uns bedeutet als Christen, eine Identität in Christus zu haben. Wir haben die Frage gestellt, wer bin ich? Wir haben vorhin im letzten Vortrag gesehen, ich bin in Christus. Ich bin nicht mehr in Adam. Ich bin in Christus. Gerecht gemacht, angenommen. Wir denken an Uschi und ihr wunderbares Gebet. Ich bin vollkommen gemacht durch das eine Opfer und ich bin passend für den Himmel, unantastbar und unanklagbar bis in alle Ewigkeit. Mich kann niemand mehr anklagen. Ich bin mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet. Das muss doch Auswirkungen haben, seelsorgerliche und praktische Auswirkungen im Leben eines Christen. Ich glaube, dass unsere Identität in Christus ein echter Schutz ist, einen echten Schutz darstellt. Und das möchte ich gerne jetzt entfalten. Meine Identität in Christus schützt mich zum Beispiel vor Leistungsdenken. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Unsere Kinder wissen das besonders. G8, Stichwort, eine PISA-Studie jagt die nächste. Und vielleicht kommt auch noch G7, aber im Moment ist die Tendenz eher zu G9 wieder. Wir leben trotzdem in einer Leistungsgesellschaft. Auch beim Daimler weiß man das und in anderen Firmen. Immer weniger Leute müssen immer mehr Arbeit machen, weil Personalkosten ist der entscheidende Faktor. Maschinen kaufen ist nicht schlimm, die kann man von der Steuer absetzen. Aber Personalkosten, das ist der große Faktor. Manche von uns mussten sich sogar die Liebe und Annahme ihrer eigenen Eltern verdienen. Und das ist natürlich fatal. Das ist, sowas sollte es gar nicht geben. Und der Christen darf es sowas nicht geben, dass die Kinder immer eine gewisse Performance hinlegen müssen. Das heißt, sie müssen ein bestimmtes Verhalten erbringen. Und wenn sie das erbringen, dann kriegen sie auch Liebe von den Eltern und dürfen sich auch angenommen fühlen. Aber wehe, sie erfüllen das nicht, dann steht alles in Frage. Und das ist wirklich schlimm für Kinder. Ich hoffe, unsere Kinder müssen nicht so aufwachsen. Sie müssen sich der Liebe und Annahme ihrer Eltern absolut sicher sein. Auch wenn sie mal daneben gelegen haben oder ja, daneben hauen. Der Verdienstgedanke ist darüber hinaus uns allen angeboren. Wir sind so. Wir möchten gerne uns Annahme und ja, Gunst bei anderen Menschen verdienen und auch bei Gott. Das liegt in unserer gefallenen Natur. Der Verdienstgedanke ist uns allen angeboren. Ich glaube, das habt ihr auch schon gemerkt. Und eine besondere Form des Leistungsdenkens ist der Perfektionismus. Und das ist wirklich was Schlimmes. Aber um es gleich deutlich zu sagen, ich glaube, jeder von uns ist ein kleiner Perfektionist. Der eine da, der andere da. Meine Frau sagt immer, ich würde die Briefmarken so genau auf den Brief kleben, dass ich sie fast mit der Wasserwaage ausrichte. Ja? Und da bin ich der Perfektionist. Aber jemand anders, der ist eben, die Frauen haben auch ihre Bereiche im Haushalt zum Beispiel und putzen und so weiter, Staubsaugen und dergleichen mehr. Eine besondere Form des Leistungsdenkens ist der Perfektionismus. Es gibt aber Menschen, die haben das wirklich in ihrem Wesen, in ihrer ganzen Persönlichkeit so drin, dieses Perfektionismusdenken, das nennt man auf Deutsch Vollkommenheitsstreben. Und wenn das natürlich im geistlichen Bereich an den Tag gelegt wird, das wird Probleme geben. Das ist eine Tyrannei des Ich sollte eigentlich mehr leisten, mehr beten, mehr Zeugnis geben, mehr helfen, mehr lieben, mehr, mehr, mehr. Es ist eine Tyrannei. Es fehlt immer. Man merkt, es reicht nicht. Es ist alles nicht perfekt. Es ist alles nicht vollkommen. Luther sagte einmal schön, wir leben immer im Fragment. Versteht ihr, was er sagen wollte? Ist doch immer nur bruchstückhaft. Wir leben im Fragment. Aber manche können damit schwer umgehen, mit dem Fragment. Die wollen gerne wirklich vollkommene Leistung bringen. Man steht geistlich auf Zehenspitzen, streckt sich nach Vollkommenheit aus, wird sie aber nie erreichen. Aber immer so ein Gefühl, so ein undefiniertes. Man hat ein allgemeines Gefühl der göttlichen Missbilligung. Gott kann so mit mir nicht zufrieden sein. Es fehlt doch immer. Es ist doch nie, sie wollen auch ganz lieben und ganz hingeben und ganz in der Heiligung sein und. Immer ganz und können es nicht und da ist immer dieses Gefühl. Aus solchen Gläubigen sagt David Simmons in seinem Buch Heilung der Gefühle, was ich auch nicht ganz exakt empfehlen kann, also nicht hundertprozentig, aber ist schon bemerkenswert, was er da alles zusammengetragen hat. Aus solchen Gläubigen können fromme Neurotiker werden. Also da kann man wirklich krank werden, wenn man so vom Perfektionismus geplagt wird und in die Enge getrieben wird. Und ihr seht, das ist wirklich schlimm, ja. Das kann geistlich große Probleme bereiten, wenn man merkt in sich, da ist so ein Vollkommenheitsstreben. Wir wollen keine Minimalisten sein, das ist das andere Extrem. Da gibt es auch welche, die sind immer mit dem Status quo zufrieden und strecken sich überhaupt nicht aus, mehr zu wachsen und vorwärts zu kommen. Davon rede ich jetzt nicht. Wir wollen keine Minimalisten sein, aber auch nicht Vollkommenheitsstreben. Dazwischen gibt es einen gesunden Weg in der Mitte. Wie kann mich meine Identität in Christus vor Leistungsdenken schützen? Ich möchte es an einem der bekanntesten Texte der Bibel überhaupt zeigen. Den kennt ihr alle, der ist so bekannt, dass wir ihn jetzt nicht mal lesen müssen. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, besser die Geschichte von den verlorenen Söhnen, noch besser die Geschichte vom liebenden Vater. Das würde es ganz treffen. Der Verlorene, wie wir ihn nennen, oder der Prodigal, also der Verschwenderische, der alles auf den Kopf gehauen hatte, der sitzt nun bei den grunzenden Schweinen und kommt zur Besinnung. Taschen leer, Freunde weg, Geld alle, jetzt kommt er zur Besinnung und sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, und vor dir, alle unsere Sünden gehen immer zuerst gegen Gott und dann gegen Menschen. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Er erinnert sich, der Vater hat so viele Tagelöhner und er ist schon zufrieden, wenn er nur ein Tagelöhner wäre, weil die haben genug zu essen. Er kriegt nicht mal das Schweinefutter und hat Kohldampf bis zum Gehtnichtmehr. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er bleibt nicht bei dem guten Vorsatz, er setzt ihn wirklich um, er machte sich auf, ging zu seinem Vater. Und jetzt kommt etwas sehr Schönes. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Das heißt, der Vater muss Ausschau gehalten haben nach ihm, sonst hätte er ihn nicht gesehen, als er noch fern war. Das geht nur, wenn man wirklich angestrengt den Horizont absucht. Wann kommt er wieder? Als er noch fern war, sah er ihn, hatte Erbarmen, er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wilhelm Busch sagt, es steht nur einmal in der Bibel, dass Gott läuft. Hier. Hier läuft Gott. Wem läuft er entgegen? Den Superfrommen, den Religiösen, den Pharisäern, den Selbstgerechten? Nein. Einem Sünder, der Buße tut, läuft der Gott der Bibel entgegen. Das ist schön. Das ist gewaltig. Das haben sich Menschen nicht ausdenken können. Und küsste ihn. So, der Sohn hatte sich ja was vorgenommen. Der wollte ja ein Sprüchlein aufsagen. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und welchen Satz lässt er weg? Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Er lässt den Satz weg. So, jetzt kommt wieder die gleiche Diskussion, die wir vorhin schon mal kurz hatten. Es gibt zwei verschiedene Handschriftenarten. Das eine ist der Textus Receptus, der Mehrheitstext, wo es streng danach geht, von welcher Handschrift sind mehr Exemplare vorhanden. Und der andere ist der Nestler Aland-Text. Der geht mehr danach, welches ist die älteste Handschrift. Und wenn die nur einmal vorkommt, aber man weiß genau, die ist die älteste, dann folgt man dieser Handschriftenart. Es sind zwei verschiedene Handschriftensammlungen von biblischen Texten. Jetzt kommen die Schlauen und sagen, ja, in einem dieser Handschriftenarten steht aber dieser Satz nicht. Deswegen fehlt der. Ihr Lieben, das tut mir leid, ihr irrt. Wenn ihr das so seht, ihr irrt. Er konnte diesen Satz nicht mehr sagen. Es ging nicht. Der ist ihm im Hals stecken geblieben. Warum? Er war überwältigt von der Liebe und Annahme seines Vaters. Überwältigt. Wenn er den Satz jetzt gesagt hätte, hätte der Vater gesagt, hast du einen Vogel, ja? Merkst du denn nicht, wie sehr ich dich herbeigesehnt habe? Wie ich dich liebe? Wie du angenommen bist? Er gibt ihm einen Kuss. Er gibt ihm ein neues Kleid, er gibt ihm Schuhe an die Füße, einen Ring der Sohnschaft. Er ist voll rehabilitiert. Mit anderen Worten, Gott will keine christlichen Tagelöhner. Das will Gott nicht. Das gibt es in den Religionen, aber nicht im Neuen Testament. Gott will nicht, dass wir die Gunst bei ihm jeden Tag wieder neu mit Performance verdienen, mit irgendeiner Vorstellung, die wir da abliefern. Das will er nicht. Wir sind angenommen, er will keine christlichen Tagelöhner. Also Antwort, wie kann uns unsere Identität in Christus helfen, wenn uns der Verdienstgedanke wieder einholt und er kann uns alle einholen? Die einen öfter, die anderen weniger oft, aber jeder von uns kann davon eingeholt werden. Das Heilmittel heißt Gnade. Das Bewusstsein, dass ich schon längst bei Gott angenommen bin, dass ich in Christus bin, wird mich immer wieder vom Verdienstgedanken wegbringen und auf den Boden der Gnade zurückführen. Das ist das Heilmittel, die Gnade. Ich bin angenommen. Ich bin in Christus und ich muss jetzt nicht mehr Gott zufriedenstellen. Das soll nicht heißen, dass wir nicht unsere Bibel lesen sollen oder nicht beten sollen oder helfen sollen. Doch, aber wenn wir es aus irgendeinem Grund nicht fertiggebracht haben, wenn die Liebe oder die Hingabe oder wenn es gefehlt hat an Gehorsam, dann war es so. Dann sagen wir das unserem Herrn und sagen, danke Herr, dass ich dir trotzdem gehöre. Viele von euch sind Eltern, haben Kinder. Wir auch. Ihr habt sie vorhin gesehen. Ja, als unsere Kinder, wenn die mal irgendwas ausgefressen hatten, mussten die kommen und sagen, Vati, darf ich wieder dein Kind sein? Auf die Idee sind die nie gekommen, das zu fragen, ob sie wieder unsere Kinder sein dürfen. Sie waren unsere Kinder vorher, als sie gehorsam waren. Sie blieben unsere Kinder, als sie ungehorsam waren. Und sie waren hinterher noch unsere Kinder, als sie wieder zurechtgebracht waren. Sie sind und bleiben unsere Kinder, werden immer unsere Kinder bleiben. Und so auch im Blick auf Gott doch noch viel mehr. Wir sind in Christus und bleiben es und wir sind in Gunst und wir stehen in Gnade. Das ist unser Schutz. Meine Identität in Christus schützt mich auch bei Versagen. Zweitens. Das ist jetzt schon ein viel sensibleres Thema, meine ich. Christen sind durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus vor Gott gerecht geworden. Für gerecht erklärt worden, aber wir alle sündigen noch. Wir alle. Die einen mehr, die anderen weniger vielleicht, aber wir alle sündigen noch. Ob wir wollen oder nicht, ja, es passiert uns. Die Bibel sagt, wir werden manchmal von einem Fehl übereilt. Aus Schwachheit straucheln wir. Wir wollen gar nicht, aber plötzlich merken wir, wir haben uns ereifert und haben den anderen verletzt, waren lieblos, waren zornig, waren ungeduldig, waren irgendwas. Wir waren sündig. Sie sind Heilige, die Christen, aber Heilige, die noch sündigen können. Da gibt es jetzt einen kleinen Streit unter Christen. Manche sagen, Christen werden im Neuen Testament nie mehr Sünder genannt. Ich war auch lange skeptisch mit der Aussage, weil ich drei Stellen kenne im Neuen Testament. Zwei bei Jakobus, aber die sind in dem Punkt fraglich. Jakobus verwendet zweimal das Wort Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Sünder, schreibt er im Jakobusbrief, ja, Kapitel 4. Aber es ist nicht sicher, an welche Zielgruppe Jakobus schreibt. Es kann sein, dass er an Christen und Nichtchristen gleichzeitig, an eine gemischte Gruppe schreibt. Dafür gibt es viele Argumente. Dann würden diese zwei Stellen schon wegfallen. Und dann bleibt nur noch eine übrig, und die ist bei Paulus. Und da habt ihr mal noch 5 Minuten Geduld, dann wird sie hier sogar auf der Folie erscheinen, die Stelle. Dann zeige ich sie euch, ja. Aber ich glaube, es ist richtig, wenn wir sagen, wir werden im Neuen Testament nicht mehr Sünder genannt. Wir sind Heilige. Das ist unsere neue Identität. Aber Heilige, die noch sündigen können. Das wissen wir sehr wohl. Christen haben nach meiner Überzeugung 2 Naturen. Die alte und die neue Natur sind gleichzeitig vorhanden. Die alte Natur ist dieses sündige Fleisch. Hier, die Bibel sagt, dass die Sünde in diesem gefallenen Fleisch wohnt. Und das ist eben noch nicht erneuert. Unser Leib ist nicht erneuert. Der wird auch noch krank und muss eines Tages sterben. Der ist noch nicht erneuert. Wir Christen haben einen neuen Motor in einer alten Karosserie. Ja, um mal ganz hier in der Daimler-Sprache zu sprechen, sozusagen. Wir haben einen neuen Motor in der alten Karosserie. Da flackern noch ab und zu die Zündkerzen und die Stoßdämpfer wollen manchmal nicht mehr so richtig und so weiter. Genug der Analogien, ja. Also wir haben eine alte Natur, der sündige Leib, in dem wir immer noch sind, und die neue Christus in uns, der in uns Wohnung genommen hat. Das bedeutet, hier auf der Erde werden wir keine Sündlosigkeit erreichen. Es hat in den letzten 2000 Jahren immer wieder Gruppen gegeben, und es waren meistens schwärmerische Gruppen, die dahin gekommen sind, dass sie meinten, sie könnten hier auf Erden schon Sündlosigkeit erreichen. Sie müssten nicht mehr sündigen und sie würden es auch tatsächlich nicht mehr tun. Da gab es die Montanisten und Dothanisten in der Kirchengeschichte im 3., 4. Jahrhundert. Aber auch in jüngster Geschichte die sogenannten Norweger, eine Bewegung, wie der Name sagt, aus Norwegen, die es heute hier auch in Deutschland gibt, die sagen, wir können Sündlosigkeit erreichen. Oder mein spezieller Freund in der Schweiz, Ivo Sasek, der lehrt es auch ganz unverblümt, ja, dass Christen Vollkommenheit erreichen könnten in diesem Sinn von Sündlosigkeit. Manchmal stehen Leute mir gegenüber und sagen das, ja, sie glauben das und sie strengen sich sehr an, sie wollen das erreichen, Sündlosigkeit. Ich höre mir das in Ruhe an und dann denke ich und sage es dann auch, lieber Bruder, liebe Schwester, weißt du, was ich glaube? Du hast dein Herz noch nicht wirklich erkannt. Du hast noch nicht richtig dein Herz erkannt, was in dir steckt. Es tut mir leid, nimm mir das nicht übel. Ich glaube, du hast dein Herz noch nicht richtig erkannt. Ihr lieben Geschwister, wenn es in der Kirchengeschichte eine Bewegung gegeben hat, die es ganz genau genommen hat mit der Heiligung, dann waren es die Puritaner in England, Irland, Schottland, Wales. Die Puritaner, Puritas, die Reinheit, ja, die nehmen es ganz besonders. Spurgeon war ein Puritaner. John Bunyan war ein Puritaner, Oliver Cromwell und so weiter. Die haben es wirklich sehr genau genommen mit der Heiligung. Und jetzt passt auf, jetzt kommt ein Hammerzitat von einem Puritaner. William Beveridge hat geschrieben, ich kann nicht mal beten, ohne zu sündigen. Ich muss oft über meine Buße tun, weil sie viel zu oberflächlich ist. Und selbst meine Tränen müssen noch mit dem Blut des Erlösers gewaschen werden. Von wegen Sündlosigkeit. Merkt ihr? Der Mann, der hat sein Herz wirklich erkannt. Wirklich. Der hat gesehen, was da für eine Brunnenstube des Bösen ist, für ein Abgrund. Ihr lieben Brüder und Schwestern, glaubt es mir, wir sind und bleiben zu jeder Sünde und Schändlichkeit fähig, solange wir einen Atemzug tun. Wir Christen. Und du kannst sogar als wiedergeborener Christ eine schlimmere Sünde begehen, wie du sie je begangen hast, als du noch unbekehrt warst. Auch das ist möglich. Wenn uns die Gnade Gottes nicht hält und wir nicht nah beim Herrn sind, sind wir zu allem fähig. Auch wir Christen. Auch zu Mord und Totschlag und Ehebruch und allem. Und das drückt er hier aus, ja. Das hat mir sehr viel zu sagen gehabt, dieses Zitat. Und jetzt möchte ich das gerne bei Paulus zeigen, auf einem Bild auf einen Blick. Schaut mal, das hat mich mal sehr gefreut. Das habe ich nicht entdeckt, das habe ich irgendwo mal gelesen. Das hat jemand anders entdeckt, dass man an 6 Bibelstellen zeigen kann, wie bei Paulus Wachstum geschehen ist. Nämlich, 1. Korinther 15, 9 haben wir heute schon gelesen. Da nennt er sich den geringsten der Apostel. Das schreibt er im Jahr 56 nach Christus. In Wirklichkeit war er der größte der Apostel, aber in seinen Augen war er der geringste. Dann schreibt er 5 Jahre später, 61 nach Christus, einen Brief an die Epheser. Da nennt er sich den geringsten aller Heiligen. Und nochmal 6 Jahre später, im 1. Timotheusbrief, nennt er sich den größten aller Sünder. Das ist die Stelle, die ich eben meinte. Da sagt Paulus, unter welchen ich der Größte bin. Nicht wahr? Sagt er, unter welchen ich der Größte bin. Aber ich glaube, dass er es trotzdem im Sinne von wahr meint. Ja? Aber er holt es in die Gegenwart. Er wollte einfach damit sagen, ich bin doch der, an dem Gott das größte Beispiel seiner Gnade gezeigt hat. Das wollte er sagen. Gut, also ihr seht, wie Paulus gewachsen ist. Und so wachsen alle Christen wie ein Kuhschwanz. Nach unten wächst er nämlich. Nicht das hier von wegen Sündlosigkeit, wie wir eben gesehen haben. Hier, Paulus, der wächst ganz anders. So. Aber Vorsicht, wenn man nur immer sich den geistlichen Puls fühlt und in sich reinschaut und sieht, wo es noch überall fehlt, dann geht das Glaubenslicht bald aus. Dann wird man depressiv. Dann gibt man es auf. Gleichzeitig sehen wir, wie bei Paulus, der Herr Jesus und sein Werk immer mehr gewachsen ist. Das können wir auch erkennen. Hier in Apostelgeschichte 9,3 wird seine Bekehrung beschrieben. Es ist hellichter Tag im Orient. Und er sieht ein Licht aus dem Himmel. Wie hell muss das gewesen sein? Ja, das Licht ist der Herr Jesus, der ihm da begegnet ist. Kapitel 22,11 spricht er von der Herrlichkeit des Lichts im Zeugnis vor den Juden. Und vor Agrippa spricht er von einem Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Das ist eine Steigerung. Sehen wir, je länger Paulus mit dem Herrn unterwegs war, wurde er in seinen Augen ein immer größerer Sünder und gleichzeitig wurde der Herr Jesus ein immer größerer Heiland und die Gnade wurde ihm immer größer. Das ist ausgewogen. Das ist biblische Theologie. An 6 Bibelstellen können wir das hier sehen. Ich finde das fantastisch. Und genau das ist das Werk des Heiligen Geistes, das er an jedem Gläubigen tun will, auch an dir und an mir, uns immer mehr zeigen, wie abgrundtief wir verdorben sind, bis in die Motive, dass wir manchmal, ach, selbst bei den frommsten Sachen, immer schwingt irgendwas Falsches mit, ja, Selbstdarstellung und Stolz und Rechthaberei und Empfindlichkeit und was sich da alles reinmischt, ja. Und gleichzeitig will uns der Geist Gottes immer mehr das Werk Christi zeigen, dass wir in ihm trotzdem vollkommen und unantastbar und unsträflich vor dem Vater stehen. Das ist eine Spannung, in die wir da gestellt sind, aber so ist es eben und Gott hat seine Gründe dafür. Wie schützt mich meine Identität in Christus bei Versagen? Jetzt Achtung! Hier kommt gerade ein Flieger rein. Ein Flug von Stuttgart nach Chicago, Nachtflug. Du steigst in Stuttgart in den Flieger und dann geht der relativ schnell in einen Korridor zwischen 10.000 und 11.000 Metern. Zwischen 10.000 und 14.000 meistens zwischen 10.000 und 11.000. So. Und warum? Weil da oben der Luftwiderstand geringer ist und das Flugzeug dann am wenigsten Kerosin verbraucht. Jetzt fliegst du in 10.000 Meter Höhe über dem Atlantik Richtung Amerika. Es ist dunkel, eine Leselampe nach der anderen geht aus. Die meisten schlafen im Flugzeug. Du willst mal zur Toilette und gehst auf den Flur und da hat jemand sein Handgepäck blöd hingestellt und du stolperst und fliegst 10.000 Meter tief runter in den Atlantik. Wie tief fällst du? 1,20 Meter vielleicht. Du bist doch im Flugzeug. Du hast dir vielleicht sogar was verstauchen. Aber du fällst nicht ins Bodenlose. Du bist im Flugzeug. Du kannst da fallen. Na klar. Jetzt kommen die ganz Schlauen und sagen, ah, der hat doch da Luken. Da kann man doch rausspringen. Irrtum. Kannst du einen Flugzeugingenieur fragen, Das geht nicht. Die sind so konstruiert, dass die in der Luft nicht aufgehen, die Türen. Geht nicht. Dann neulich hat einer gesagt, ja, das kann ja entführt werden. Ich bitte euch, wir sprechen von Christus. Wer will den entführen? Ich bin in Christus. Ja? Das soll das Bild ausdrücken. Ich bin in Christus und ich falle. Ich kann auch in Christus fallen. Aber ich falle auf den Flugzeugboden. Ich falle nicht immer raus, dass jedes Mal meine ganze Errettung in Frage steht. Und da muss ich euch leider etwas ganz Ernstes erzählen. Wir haben in der Nähe unserer Gemeinde zwei ganz, ganz konservative, große russlanddeutsche Gemeinden. Ich habe nichts gegen Russlanddeutsche, müsst ihr nicht denken. Ich mache den größten Teil meines Dienstes in russlanddeutschen Gemeinden. Ich kriege bald einen russlanddeutschen Schwiegersohn. Ja, überhaupt kein Problem. Ich habe kein Problem mit Russlanddeutschen. Aber jetzt Achtung. Aus einer Gemeinde sind einige Geschwister zu uns gekommen und das hat den Ältesten da nicht geschmeckt. Und da haben die sich mit unseren Ältesten getroffen. Und da haben die Grundsatzdiskussionen geführt. Ich war nicht dabei, aber meine Brüder haben es mir erzählt. Und dann haben sie die Ältesten aus dieser strengen Gemeinde in die Enge getrieben und haben gesagt, ja, wie ist das? Die glauben natürlich an Verlierbarkeit des Heils, ist ja klar. Und er hat gesagt, wie ist das, wenn ihr auf dem Sterbebett liegt eines Tages und im letzten Augenblick, kurz bevor der Tod eintritt, hast du noch einen sündigen Gedanken und dann stirbst du. Dann bin ich verloren, hat einer dieser Männer gesagt und der andere hat genickt. Dann bist du verloren. Da haben unsere Ältesten gesagt, Brüder, was habt ihr denn für ein Gottesbild? Was habt denn ihr für ein Bild von Gott? Ist das der Gott der Bibel, der einen Menschen rettet und dann jahrzehntelang durch sein Leben durchträgt und am Schluss, kurz vor dem Gipfelkreuz, macht er mal einen Fehltritt und dann geht's ab in die Tiefe. Das ist doch nicht der Gott der Bibel. Wir sind in Christus. Auch selbst auf dem Sterbebett kann sein, dass wir noch blöde Gedanken haben und sündigen. Das kann sein. Aber stellt euch vor, unsere Errettung würde davon abhängen, ob wir alle unsere Gedanken unter Kontrolle haben und da bis zum Schluss keinen Fehler machen. Wer von uns würde das Ziel erreichen? Es kann nicht sein. Wenn du an Verlierbarkeit des Heils glaubst, wenn du jemand bist, der sagt, ja, eine letzte Tür muss ich da offen lassen, wenn sich da einer rauswindet aus der Hand Jesu, weil er selber nicht mehr nachfolgen will. Wenn du das glauben willst, dann ich rede dir das nicht aus. Ja, dann glaubst du das eben. Aber ich glaube das nicht. Mein Vater ist größer als alles, auch als ich und meine Torheit. Und ich bin in Christus und er bewahrt mich. Die Bibel sagt, in ihm, in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Als Christus am Kreuz starb, wie viele meiner Sünden lagen damals in der Zukunft? Alle. Die vor meiner Bekehrung und die nach meiner Bekehrung. Und in ihm habe ich die Erlösung durch sein Blut. Aller meiner Sünden. Ich weiß, jetzt denkt ihr sofort, oh ja, wenn das so ist, dann kann man ja drauf lossündigen. Nein, das verbietet die Bibel an jeder Stelle und sagt, dann hast du gar nichts begriffen, wenn du so denkst. Wie werde ich drauf lossündigen, wenn ich weiß, wie teuer das mein Herr bezahlt hat, dass ich in ihm sein darf? So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche im Flugzeug sind, welche in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis mehr. Das sagt die Bibel und ich kann jetzt nicht alle Aussagen bringen, da gäbe es noch so, so viele. Aber mir hat das Bild vom Flugzeug sehr geholfen und ich hoffe, dir hilft es auch. Die Bibel sagt, wir sind in Christus, das haben wir vorhin gesehen. Wir sind nicht mehr in Adam, wir sind in ihm und das hat Folgen. Er bewahrt die, die in ihm sind. Er wird Abend vor der Kreuzigung betet er im hohen priesterlichen Gebet. Vater, ich habe alle bewahrt, die du mir gegeben hast, außer dem Sohn des Verderbens. Ja, da stand schon von vornherein fest, dass Judas ein Falscher war. Die anderen hat er bewahrt. Glaubst du, er wird einmal vorm Vater stehen und der Vater wird sagen, hast du alle bewahrt, die ich dir gegeben habe? Und dann wird er sagen, ja, fast alle. der Wilfried, das war so ein Durchtriebener, also irgendwie, auf einmal war er weg. Ja, bitte, das kann doch nicht sein, dass der Herr vor dem Vater steht und sagt, nee, den konnte ich nicht bewahren und die nicht. Und das kann nicht sein. Er bewahrt alle, die ihm der Vater gegeben hat. Nun, hier haben wir wieder eine Gegenüberstellung. Mir gefällt das, wenn Dinge so akzentuiert werden. Mir gefällt das sehr. Das bringt die Dinge so auf den Punkt. Das hat jetzt nichts mit Schwarz-Weiß-Denken zu tun. Ja? Der Satan sagt, du bist ein Sünder, weil du manchmal sündigst. Ja, so kommt der Teufel und redet uns das ein. Aber die Bibel sagt, du bist ein Heiliger, von Gott für gerecht erklärt, der manchmal auch noch sündigt. Leider. Kann uns heute noch passieren. Aber trotzdem sind wir Heilige. Deine Identität wird bestimmt von dem, was du getan hast, sagt der Teufel. Nein, deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott für dich getan hat. Der hat dich in Christus vollkommen gemacht. Das ist meine Identität. Deine Identität wird bestimmt von dem, was die Leute über dich reden. Das stimmt schon mal gar nicht, ja. Deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott über dich sagt in seinem Wort. Und er nennt uns Heilige. Dein Verhalten bestimmt, was du über dich glaubst. Das ist manchmal so. Da glauben wir das, haben wir gerade versagt und dann halten wir uns für Versager. Aber das brauchen wir nicht. Was du über dich selbst glaubst, bestimmt dein Verhalten. Dann weiß ich, ich bin ein Heiliger, ich bin in Christus, ich bin eben ausgeglitten, ich war schwach, ich habe versagt, aber ich bin immer noch ein Heiliger und ich stehe wieder auf und gehe meinen Weg fröhlich weiter. Das ist wichtig, diese Gegenüberstellung, die stand auf irgendeinem Flyer, den ich mal in die Hände gekriegt habe. So, und jetzt greife ich die Frage auf, die in manchen Köpfen ist, verführt diese Sicht nicht zu einem fröhlichen Weitersündigen? Wird uns das nicht unbewusst dahin bringen, naja, wenn ich in Christus bin, kann mir eh nichts mehr passieren, werde ich es dann nicht viel oberflächlicher nehmen mit der Sünde? Schaut, der König eines Landes, ich hoffe, das Beispiel ist euch nicht anstößig, es ist aus dem Buch, das ich euch eben sehr ans Herz gelegt habe, von Bob George. Die Hauptsache ist, wie heißt es jetzt? Ihr wisst schon, ja? Die Hauptsache nicht zu verpassen. Der König eines Landes erlässt eine Generalamnestie für alle Prostituierten. Stellt euch mal vor, ein König, ja, sagt, alle Prostituierten brauchen nichts mehr befürchten, ist alles erlassen. Wäre das eine gute Nachricht für dich, wenn du eine solche Prostituierte wärst? Bist du ja nicht. Aber nur mal angenommen, einen Moment. Oh ja, dein Strafregister wäre gelöscht, du hättest keine Angst mehr vor der Polizei etc. Aber wäre das für dich eine Motivation, ein Ansporn, jetzt deinen Lebensstil zu ändern? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du könntest ja jetzt noch viel unbeschwerter und ohne Angst vor Strafe das ausüben. Das wäre überhaupt kein Ansporn. Aber was würde passieren, wenn der König eine dieser Prostituierten heiraten würde? Hat es alles schon gegeben. Hat sich ein König in so eine Dirne verliebt und hat ihr einen Heiratsantrag gemacht. Wäre das ein Ansporn, den Lebensstil zu ändern? Oh ja, sie wäre ja bald die neue Königin. Ich glaube nicht, dass sie dem Gewerbe noch nachgehen würde. Sie wäre ja bald die neue Königin. Und schaut, so schildert das die Bibel. Wir sind in Christus, wir sind Kinder Gottes, unsere neue Identität wird von innen heraus zum Ansporn für unsere Heiligung. Da muss niemand mit der Peitsche knallen hinter uns und sagen, oh, wenn du nicht dich in der Heiligung mühst, dann wirst du den Himmel nicht sehen und so weiter, dann bist du in großer Gefahr. Das sagt die Bibel. Die Bibel hat auch warnende Stellen. Das gebraucht Gott alles miteinander, um uns zum Ziel zu bringen. Aber am meisten wird betont diese Sicht, dass wir in Christus sind, wie eine Braut, die sich auf den Bräutigam freut. Und das wird zum Ansporn von innen heraus für unsere Heiligung. Wir wollen nicht mehr sündigen. Wir lieben unseren Herrn und wir wollen ihm gefallen. Und wenn wir schwach sind und diese Liebe abgekühlt ist und der Teufel uns versucht und die Umstände und alles Mögliche zusammenkommt, dann fallen wir, aber wir fallen im Flugzeug und wir stehen wieder auf. Ich habe noch ein Beispiel. Ihr seid die Ersten, die das hören. Das habe ich erst diese Woche in einem Buch gelesen. Da sind zwei Zimmer. Ein Ehepaar hat ein Haus bezogen und das sind drei Schlafzimmer. Das eine bewohnen sie, aber die beiden anderen Zimmer, die Schlafzimmer, sind leer. Das eine erklären sie zum Gästezimmer und das wird picobello sauber gehalten und in Ordnung, weil es kann ja immer mal ein Gast kommen, dann ist das gleich bezugsfertig. Ja? Es wird picobello, da wird immer Staub gesaugt, da liegt nichts rum. Es kann jederzeit bezogen werden. Das andere wird so ein Ablagezimmer, so eine unaufgeräumte Rumpelkammer, wo der Staub Zentimeter hoch liegt und alles rumfliegt und einfach Rumpelkammer eben. Glaub, jeder weiß, was gemeint ist. So, wohin würdest du, jetzt gehst du durch den Gang, wohin würdest du irgendwas werfen, was du gerade loswerden willst? Wo willst du deinen Müll entsorgen? Ist doch klar, dahin, wo eh schon so ein Haufen Gerümpel ist und Dreck, da wirft man ihn hin. Aber jetzt die Frage, welches Zimmer bist du? Wie siehst du dich selber? Bist du in deinen Augen ein aufgeräumtes, sauberes Gästezimmer? Oder bist du eine unaufgeräumte, verdreckte Rumpelkammer? Die Antwort, die du jetzt gibst, die wird entscheiden darüber, was du mit dem Müll machst, der dir begegnet. Wenn du über dich selber denkst, ich bin so eine Rumpelkammer, und da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, das kommt alles auf den großen Haufen, ja, wenn ich jetzt mir das anschaue und das mache und diese und jene Sünde begehe, ist nicht schlimm, das kommt alles auf den großen Haufen drauf. Oder bist du in deinen Augen ein picobello sauberes Gästezimmer, was dem Herrn geweiht ist? Das, so wie du dich selber siehst, so wirst du mit dem Müll umgehen, der dir begegnet. Und schaut, diese Wahrheit von der Stellung in Christus, die ist wichtig für unsere Heiligung. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum gibt uns der Herr in seinem Wort diese Wahrheit von der Stellung in Christus? Warum kriegen wir das nicht erst im Himmel? Warum kriegen wir das hier für unser Leben gesagt? In der Bibel, im Neuen Testament. Wenn wir in unseren Augen schmutzige Sünder sind, warum sollten wir dann nicht noch mehr Sünde auf den großen Haufen werfen? Wenn wir so über uns denken, dann kommt es nicht drauf an. Ja, ist nur ein gradueller Unterschied. Dann sündigen wir eben. Wenn wir aber unser Sündenregister gelöscht wissen, wenn das gelöscht wurde und wir gerecht gesprochene Heilige sind, dann passt die Sünde nicht mehr. Dann wollen wir das nicht mehr. Wir leben unsere Identität. So wie wir über uns denken, wie wir über uns glauben und angenommen haben, so leben wir. Das hat wirklich Auswirkungen im praktischen Alltag. Wie wir umgehen mit Zeitschriften, mit Büchern, mit Fernsehen, mit Filmen, mit Internet, mit allem, wie wir umgehen damit. Wollen wir das wirklich für uns nehmen? Wir sind in Gottes Augen gereinigte, geheiligte Gefäße. Wir sind solche sauber aufgeräumten Gästezimmer. Das ist unsere Identität. Und da wollen wir keinen Schmutz reinwerfen. Das ist ganz wichtig. Dritter, vorletzter Punkt. Meine Identität in Christus schützt mich auch bei Verlust. Wir haben gesehen, sie schützt mich vor Leistungsdenken. Sie schützt mich bei Versagen. Und sie schützt mich auch bei Verlust. Unsere christliche Existenz kennt auch Schwierigkeiten, Leiden und Verlust. Manche Jünger Jesu verlieren Geld, andere ihre Gesundheit, wieder andere geliebte Angehörige, manche sogar Freiheit oder Leben. Es ist jetzt nächsten Monat 3 Jahre her, da habe ich einen Besuch gemacht bei einer Witwe. Sie war wenige Monate zuvor Witwe geworden. Und als ihr Mann noch gelebt hatte, war ich mehrmals zu Gast gewesen in ihrem Haus. Die hatten da eine ganze Etage frei, wo ich mehrmals gewohnt habe. Und jetzt war sie Witwe geworden. Und dann besuchte ich sie und dann sagt sie, Wilfried, für wen soll ich jetzt noch leben? Ich habe ganz für meinen Mann und für meine Kinder gelebt. Mein Mann wurde mir jetzt genommen. Die Kinder sind schon aus dem Haus. Für wen soll ich jetzt noch leben? Merken wir das Identitätsproblem? Wir wollen da nicht voreilig urteilen. Aber genauso hat sie es gesagt. Eine gläubige Frau, wirklich. Eine wiedergeborene Christin. Aber in der Gefahr sind wahrscheinlich mehr Schwestern, weil sie so hingebungsvoll leben für ihre Ehemänner, für ihre Kinder, für andere, ja, weil sie viel beziehungs- und personenorientierter sind. Sind da mehr Schwestern in der Gefahr? Und da ist mir auch an einem Text etwas aufgegangen. Manchmal sind die schlichtesten Texte der Bibel die tiefsten, die inhaltsreichsten. Kennt ihr auch alle? Da kommt dieser Reiche, dieser Oberste, der Pharisäer kommt, ist nicht der reiche Jüngling, ist einfach ein Pharisäer, kommt zu Jesus und sagt: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Von den 613 meint er, nicht von den 10. Die Juden, bei denen man immer 613 Gebote, im ganzen Alten Testament, 5 Bücher Mose, ja. Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und größte Gebot, Gott lieben. Das zweite ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott lieben und den Nächsten lieben. Da ist mir aufgegangen, da ist doch eine Reihenfolge beschrieben. Das ist doch eine Reihenfolge. Nämlich, nur wer das erste Gebot befolgt, Gott über alles zu lieben, der kann auch das zweite einhalten, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Gott muss zwischen und über allen Beziehungen stehen. Zum Ehepartner: Ich liebe meine Frau, aber Gott muss drüber stehen. Gott ist mehr. Gott ist Gott. Meine Frau ist ein Mensch. Ich liebe sie mehr als alle anderen Menschen auf dieser Erde. Ganz sicher. Ja, ich liebe sie und doch muss Gott über der Beziehung stehen. So habe ich sie schon gefragt, als ich sie kennengelernt habe. Ich habe sie gefragt, ob sie mit mir die zweite Ehe eingehen will. Die zweite Ehe? Ja, meine erste ist mit Jesus, habe ich gesagt. Ja, ob sie mit mir die zweite Ehe eingehen will. Und so ist es auch. Und als mein Schwiegersohn, mein zukünftiger, um die Hand meiner Tochter angehalten hat, habe ich ihn gefragt, ob der Herr über allem steht, ja, ob er den Herrn lieber hat als meine Tochter. Und das hat er bejaht. Habe ich gesagt: Gut, dann kriegst du sie, ja. Sonst nicht. Also gut. Nur wer das erste Gebot befolgt, kann auch das zweite einhalten. Gott muss über und zwischen allen Beziehungen stehen. Auch zwischen unseren Kindern, zwischen uns als Geschwistern, erst recht, und Freunde und alles, was dann kommt. Schaut, sonst kann eine Beziehung sogar eine parasitäre Beziehung werden. Manchmal kletten manche Menschen so einen anderen Menschen, auch Ehepartner können so kletten, dass sie den anderen förmlich aussaugen und sagen, sie lieben ihn so. In Wirklichkeit lieben sie sich selbst, das merken sie nicht. Ja, sie lieben sich selbst, indem sie behaupten, den anderen so zu lieben. So liebt man nicht, da muss Gott zwischen dem anderen und mir stehen. Das ist so. Jetzt habe ich noch einen kleinen, was soll ich da sagen? Ich kann es einfach nicht lassen. Ich bin ja heute ganz friedlich und ganz zahm, ja. Aber jetzt erlaubt ihr mir mal 2 Minuten ein paar apologetische Aussagen. Es gibt immer wieder Leute, die sagen: Ja, aber da steht ja auch, liebe dich selbst. Du musst ja auch dich selbst lieben, ja. Das ist kein Gebot. Selbstliebe ist kein Gebot in der Bibel. Das sagen Christen vor allen Dingen wegen dieses Büchleins. Walter Trobisch, Liebe dich selbst. Ihr seht, das ist da ein Taschenbuch. Das habe ich gelesen. Normalerweise kriegt so ein Buch 3000 Auflage, wenn es hochkommt, 5 oder mal 10.000, und dann ist aus. Wisst ihr, wie viel Auflage dieses Büchlein in Deutsch erreicht hat? Ich kann es nicht fassen. Mehr als 180.000. Ein katastrophales Buch. Als es damals erschien, ich weiß nicht, wo ich überall Briefe hingeschrieben habe. Ich sage es jetzt nicht. Ich habe mich wirklich aufgeregt. Der Mann kommt von Erich Fromm her, einem amerikanischen Psychologen, der aber nur Fromm heißt und gar nicht Fromm war. Und der behauptet, Fromm, du musst zuerst dich selber lieben. Und indem du dich selbst liebst, liebst du den Nächsten. Und indem du den Nächsten liebst, liebst du Gott. Behauptet Fromm. Der stellt das total auf den Kopf. Und Trobisch greift das auf. Ein Gläubiger war das. Lebt nicht mehr. und hat das hier in diesem Büchlein verarbeitet. Und das ging den Leuten runter wie Öl, deswegen 180.000 Auflage. Das kann überall verkündigt werden, auf riesen Jugendtagen. Auch hier in der Nähe ist das gepredigt worden und keiner stand auf und hat protestiert. Ihr Lieben, es kann nicht sein. Hier ist kein Gebot der Selbstliebe. Warum ist Jesu Aussage kein Befehl zur Selbstliebe? Ich gebe euch drei Argumente. Es ist grammatikalisch unmöglich. Hier steht gar kein Imperativ in der Grammatik, sondern nur ein Vergleich. Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ist nur ein Vergleich. So wie wir uns mit natürlicher Liebe selbst lieben, indem wir uns jeden Tag zu essen geben und zu trinken geben und eine Stunde vorm Spiegel stehen und so weiter, ja. So wie wir uns selber lieben, so sollen wir den Nächsten lieben, ganz natürlich. Was will er sagen? Es ist theologisch unmöglich, die Bibel nennt Selbstliebe Sünde. In 2. Timotheus 3,2 werden die ungläubigen Endzeitmenschen sich selbst liebend sein, philautoi. Und jetzt, wenn ich immer noch nicht überzeugt habe, ich habe noch ein Argument für euch. Es ist auch numerisch unmöglich, der Herr Jesus sagt, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wollt ihr wirklich sagen, dass er nicht bis drei zählen konnte? Also, ja? An diesen zwei Geboten, sagt er, nicht drei. Da ist kein drittes Gebot. Und es gibt nur ein Wort mit selbst in der Bibel, das positiv gefüllt ist. Und das ist Selbstverleugnung. Davon hört man heute nichts mehr in der Christenheit, ja, oder ganz, ganz wenig. Aber alle anderen Worte, Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstannahme, Selbstverwirklichung und so weiter, es kommt aus der humanistischen Psychologie, glaubt es mir. Wir wollen damit sehr, sehr vorsichtig umgehen. Auf jeden Fall ist hier nicht ein Gebot zur Selbstliebe. Ich habe mich schon wieder eingekriegt, verzeiht mir, ich bin schon wieder ganz beim Thema. Paulus kannte Verlust. Er verlor zum Beispiel seine alten Freunde und die Gunst bei seinen Volksgenossen. Er ist ja hoch zu Ross in Damaskus eingeritten und auf ganz demütigende Weise durch einen Korb von der Mauer runtergelassen worden. Wir könnten sagen, als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet, so ungefähr war das da in Damaskus. Seine körperliche Unversehrtheit hat er auch verloren. Ja, ich muss euch ab und zu mal wieder ein bisschen aufheitern. Ihr müsst noch 10 Minuten durchhalten. Seine körperliche Unversehrtheit, seine Füße im Block gespannt, seine Freiheit verloren. Das kennt ihr schon. Hier ist ein Christ in Sindelfingen. Er ist ein Christ. Er hat eine Identität in Christus. Er hat einen Arbeitsplatz. Kann ja auch bei einer anderen Firma sein. Er hat geliebte Menschen. Er hat einen guten Ruf. Er ist relativ gesund. Also wir alle sind nur relativ gesund. Wenn hier jemand glaubt, er sei kerngesund, dann war er nur bei einem Arzt, der ihn nicht gründlich genug untersucht hat. Ja? Wir sind alle nur relativ gesund, das ist leider so. Einen Arbeitsplatz kann man verlieren. Den Daimler kauft so schnell niemand auf. Aber wisst ihr, was ich miterlebt habe? Espelkamp bei Bielefeld. Eine Firma, 600 Leute. Kommt eine österreichische Firma daher, ausgerechnet aus Österreich, kauft den ganzen Laden, hat hoch und heilig versprochen, dass sie keinen Arbeitsplatz vernichten. Ja, ein Jahr hat es gedauert und die Firma war abgewickelt, war weg vom Fenster, nur ein lästiger Konkurrent aus dem Weg geräumt. Und dasselbe machen deutsche Firmen im Ausland auch, weiß ich. Ja, weg. 600 Leute auf der Straße, eine Menge Russlanddeutsche, zack, Häuser gebaut, Arbeit weg. Wisst ihr, was da passiert? Unseren Ruf, einen guten Ruf, kann man schneller verlieren, als man denkt. Ich habe das ja am eigenen Leib erleben dürfen. Ich will niemand erschrecken, aber das kennt ihr ja schon. Ja, da denkt man an nichts Schlimmes und dann auf einmal bringt man es in die Bildzeitung. Dann hat man es geschafft, ne? Wenn man es da in die Bildzeitung gebracht hat. Zack. Ist der Ruf weg? Geliebte Menschen kann man verlieren. Habt ihr eben gehört an dem Beispiel der Schwester aus der Schweiz, ja, die ihren Mann verloren hatte. Und Gesundheit. Man denkt an nichts Schlimmes, wie ich letztes Jahr. Und 3 Stunden später liegt man im Rettungswagen, der mit Blaulicht in irgendeine Klinik hetzt. Ja, und so kann es gehen. Ruckzuck. Das alles können wir verlieren. Aber die Identität in Christus, die verlieren wir nicht. Die kann uns durch nichts und niemand weggenommen werden. Paul Gerhardt, der deutsche Liederdichter, der im Dreißigjährigen Krieg 3 seiner 4 Kinder verloren hat, dass ihm nur ein Sohn übrig blieb. Da wird ihm das Lied geschenkt: Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christum noch. Wer wird mir den nehmen? Wer wird mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Merkt ihr, der hat es so auf den Punkt gebracht, wie es niemand schöner ausdrücken könnte. Er hat diese Erfahrung gemacht, das alles hat er hergeben müssen, aber Christus nicht. Wer wird mir den Himmel rauben? Meine Identität in Christus bleibt. Das ist ein echter Schutz, auch bei Verlust. Übrigens, weil ich das eben erzählt habe, ja, ich kam dann zuerst nach Fulda, da war ich nur 4 Tage, und dann später bin ich nach Bad Nauheim in die Herzklinik gekommen, und da haben sie mir im Juli letzten Jahres einen Schirm ins Herz reingebaut. Ich lebe seitdem sehr gut beschirmt. Ja, einen 3 cm großen Ankerschirm haben sie mir ins Herz geschoben, und ich habe dabei zugeschaut auf der Monitorwand. Ja, das kann man heute alles live miterleben. Reality-OP heißt das dann. Ja, und auf jeden Fall, bevor das da losging, hat mir da jemand einen Stand gesetzt, so ein Pfleger. Und dann sagt er zu mir, wir waren alleine, dann sagt er zu mir: Na, haben Sie Angst? Sag ich: Nö. Antwortet er: Lügen Sie nicht, hier haben alle Angst. Sagt er zu mir: Lügen Sie nicht, hier haben alle Angst. Habe ich im Moment überlegt, dann habe ich gesagt: Wissen Sie was, ich bin kein Held, aber ich bin ein überzeugter Christ. Ich weiß mein Leben in Gottes Hand. Ich habe keine Angst. War er still. Hat er nichts mehr gesagt. Ja, ich habe es erlebt. Ich war nicht unter großen Medikamenten. Ja, ich war völlig geborgen im Herrn. Ich habe gesehen, das trägt. Das trägt durch auf dem Operationstisch. Und das trägt auch durch am offenen Grab. Unsere Identität in Christus ist ein echter Schutz. Vielleicht sind hier Leute, die haben viel Schlimmeres hinter sich. Ja, das war alles nicht so dramatisch, wie sich das vielleicht anhört. Aber ich habe gesehen, meine Identität in Christus, die konnte ich mitnehmen, auch da zu diesem Eingriff. Viertens und letztens, meine Identität in Christus schützt und mich bei Verlust, und sie trägt mich in Schwachheit. Das ist ein sehr sensibles Thema. Aber selbst der Apostel Paulus kannte Schwachheit. Wir reden nicht gerne davon, vor allem wir Männer nicht. Wir haben da ein Problem mit Schwachsein. Es passt irgendwie nicht zusammen scheinbar. Männlich sein und schwach, Testosteron und schwach, das passt irgendwie nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen, bekommt Paulus gesagt, als er 3-mal gefleht hat, dass ihm der Pfahl, der Dorn weggenommen wird. Und der Herr sagt: Nein, nein, ich nehme dir den nicht weg. Der ist dir zum Segen gegeben, der hält dich klein. Und Paulus hat es begriffen, dass die Gnade genügt, und sagt: Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Ich habe eine kleine Illustration noch vorbereitet. Verzeiht mir, ich habe da draußen einen Ast abgebrochen, ich gebe es zu. Hier ist ein dürrer, ziemlich dünner Ast, ja. Und wir alle, wir sind so zerbrechlich wie dieser Ast. Das sind Männer, das sind so Bären, ja. Da kommt ein Zeckenbiss. Da kommt ein Zeckenbiss und alles ist vorbei. Ich will euch keine Angst machen. Sowas passiert andauernd, ja. Auch, wir halten uns für so stark, aber es gibt auch welche, die haben schon unter der Last des Lebens, die haben schon einen Knacks erlitten. Und ihr seht, ich bin stärker als dieser Ast, ja. Wenn ich noch ein bisschen drücke, dann bricht er. Der hat natürlich noch Saft, weil er vorhin noch am Ast war. Der bricht jetzt ziemlich. So, jetzt ist er angeknackst. Ihr habt's gehört. Und so fühlen sich Menschen, die durch schwere Erlebnisse gegangen sind, die schwere Krankheiten hinter sich hatten, jetzt nicht so harmlose Sachen, sondern zum Beispiel schon durch Chemotherapien gegangen sind und solche Sachen. Oder die geliebte Angehörige verloren haben. Oder andere schwere Sachen. Die fühlen sich angeknackst. Die wissen das. Sie sind nicht mehr voll belastbar. Wie dieser Ast, der ist jetzt nicht mehr voll belastbar. Und wie schützt mich meine Identität in Christus? Ein Metallrohr. Und jetzt darf mal der stärkste Mann, wahrscheinlich der Daniel, einer von den Zweien, der darf mal hier nach vorne kommen, ja, und darf mal versuchen, diesen Ast vollends durchzubrechen. Bleib lieber sitzen, du blamierst dich, ja. Jeder blamiert sich. Es geht nicht. Es geht nicht, ja. Und darauf kommt es also gar nicht an. Ich darf schwach sein. Sogar ich als Mann. Und wenn man hauptberuflicher Reiseprediger ist, selbst dann darf man schwach sein. Hauptsache, ich bin in Christus. Das Metallrohr schützt den zerbrechlichen Ast und Christus schützt unsere zerbrechliche Seele. Das ist Realität. Ich bin in ihm. In ihm spricht der Schwache, ich bin stark, heißt es in einem Lied. Genau das ist diese Wahrheit. Und ich hoffe, ihr nehmt dieses Bild mit. Das ist sehr schlicht, aber das trifft's. Ja? Hier, das bin ich. Ich bin angeknackst, gesundheitlich. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich bin noch so wie vor 30 Jahren. Ja? Das kann nicht sein. Ich fühle überhaupt nichts. Ich merke keinen Unterschied zu früher, aber das ist alles nur gefühlt. Ich weiß, da ist schon rumgedoktert worden. Ja? Ich habe jetzt die erste Prothese. Das nennt man eine Vorhofseptumprothese. Ja, wer die Krankenschwestern oder Mediziner unter uns. Und so geht's weiter. Und ganz schnell hat man noch woanders eine Prothese. Ja, das, so ist das in unserem Leben. Und wir dürfen schwach sein. Hauptsache, wir wissen, ich bin in Christus. Nehmt dieses Bild mit. Mir hilft sowas. Ich habe das mal irgendwo in einem Waldgottesdienst im hintersten Bayern gesehen, wie das da jemand so gesagt hat. Und glücklicherweise hatte ich sowas dabei hier, ja, und habe das sofort aufgeschrieben und deswegen konnte ich euch das sagen, jetzt heute, sonst hätte ich das schon längst vergessen. Ich möchte schließen. Wir wollen im Bewusstsein unserer Identität in Christus leben und auf dem Boden der Gnade bleiben. Das ist mein Wunsch. Ich möchte auf dem Boden der Gnade bleiben. Letzte Frage. Woran erkennt man einen Menschen, der auf dem Boden der Gnade lebt? Erstens, er ist wachsam gegen sich selbst. Denkt an das Hammerzitat von dem Puritaner Beveridge. Ja? Wachsam gegen mich selbst. Hier, da kommen die ganzen Sachen her. Hohes Denken und Empfindlichkeit und Ehrenkäsigkeit und der ganze Kram. Ja? Kommt alles daher, wenn ich mich nicht in Christus für gestorben achte und wieder mein Ego angekratzt ist und so weiter und mich dann wehren muss. Er ist wachsam gegen sich selbst. Das müssen wir sein. Das brauchen wir unbedingt. Und dann sind wir barmherzig mit anderen. Wenn wir selbst von der Gnade leben, dann kanzeln wir andere nicht ab. Ach, dieser geistliche Tieflieger, das wusste ich doch schon lange, dass der keine Ahnung hat von nichts. Ja? Dann redet man nicht so über Leute und kanzelt sie nicht so ab. Man weiß, man wird barmherzig gegen andere. Ich selber mache dauernd Fehler und lebe von der Gnade meines Herrn. Und das werde ich auch anderen zugestehen. Dann wird man auch barmherzig mit dem eigenen Ehepartner. Ich habe mir schon längst vorgenommen, ich rede heute nicht über Ehe, das weiß ich schon, aber das eine darf ich euch sagen, meine Frau überhaupt nicht mehr zu kritisieren, ihr lieben Ehemänner. Wenn ihr einen Schlüssel haben wollt, wie eure Ehe schöner wird, da kann ich euch einen ganz einfachen Schlüssel nennen. Gar nicht mehr kritisieren. Einfach aufhören damit. 95% aller Kritik ist sowieso überflüssig wie ein Kropf. Da muss man nur einmal runterschlucken. Und den restlichen 5% schaffst du vielleicht auch noch. Gar nicht mehr kritisieren. Das wird die Qualität eurer Ehe aber ganz gewaltig in die Höhe schnellen lassen. Neulich habe ich das irgendwo gesagt und dann meldet sich ein Bruder und sagt, gilt das auch für die Schwestern? Dürfen die auch nicht mehr kritisieren? Sag ich, ja klar, na klar, das gilt auch für die Schwestern. Dann sagt er, ja dann haben die ja gar keinen Gesprächsstoff mehr. Ja, also, barmherzig gegen andere und er wird immer abhängiger von von seinem Herrn. Das sagen wir so leicht dahin, ja? Immer abhängiger von seinem Herrn, ihn brauchen. Wenn ich weiß, ich muss hier 3 Vorträge halten heute, da ist nicht schwer, dafür zu beten. Aber wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und Routinearbeiten mache, das geht manchmal ohne Gebet, meine ich. Und das ist eben schade. Da bin ich nicht wirklich abhängig von meinem Herrn. Auch bei Routinearbeiten möchte ich lernen, abhängiger zu werden von meinem Herrn. So, das war's, was ich dazu noch weitergeben wollte. Punktlandung 8 Uhr. Das freut mich. Das kennt ihr schon längst. Aber darum geht's mir jetzt gar nicht. Mir geht's um was anderes. Erlaubt mir noch ganz kurz, weil wir eh so super pünktlich fertig sind. Ja, das können wir schon mal ausmachen. Wir haben eben gehört, Identität in Christus schützt mich vor Verdienstgedanken, Gesetz und Gesetzlichkeit. Wiederum Arnold Fruchtenbaum. Manche von uns sagen, wer ist das? Was ist das für ein komischer Mensch? Ich habe in den letzten 20 Jahren von niemandem mehr gelernt als von ihm. Ich fresse ihm nicht aus der Hand. Ich diskutiere oft mit ihm. Wenn ich Dinge anders sehe, sage ich das. Aber ich habe von keinem anderen mehr gelernt als von ihm. Zuerst vom schwäbischen Pietismus 10 Jahre lang, dann 10 Jahre von William MacDonald und jetzt die letzten 20 Jahre von Arnold Fruchtenbaum. Ja, so ungefähr, mit ein bisschen Überschneidung. Dann hatten wir das Thema mit dem Flugzeug, ihr erinnert euch, auch angeschnitten Verlierbarkeit oder Unverlierbarkeit des Heils, wirklich gerettet, die Frage nach der Heilsgewissheit. Johannes Pflaum, mein Freund, ich darf ihn auch Giovanni da Zwetschko nennen, aber das darf nur ich. Das darf nur ich, weil ich ihn schon so lange kenne. Dann haben wir gehört, auch bei Verlust und bei Krankheit und Schwachheit und all diese Dinge. Hier, ich bin der Herr, dein Arzt. Der Klassiker von Spurgeon wird immer und immer wieder gedruckt. Unsere russlanddeutschen Freunde nennen ihn auch Spurgeon. Die reden auch von John MacArthur und meinen John MacArthur. Ja, John MacArthur. Ist kein Problem. Also, ich bin der Herr, dein Arzt. Und hier ist auch was Lustiges. Da haben wir eine Single aus einer LP ausgekoppelt, wie man das früher gemacht hat. Das ist die LP. Hier ist ein Buch, Ich kann nicht mehr, von Helmut Brock, ein Ältester in Österreich, in den Salzburger Gemeinden. Und dieses kleine Büchlein ist enthalten in dem, wie eine Matroschka-Puppe, ja, ist hier die kleine Puppe. Hier ist es, weil wir das einfach so wertvoll fanden, haben wir das als kleines Büchlein, als Taschenbüchlein ausgekoppelt. Also wer das Buch hat, braucht das nicht kaufen, es sei denn, er will es verschenken. Ich kann nicht mehr Hilfe für entmutigte Christen. Helmut Brock, der Mann, das ist ein moderner Hiob, der hat nichts ausgelassen, wirklich. Der hat überall hier geschrien, wenn es irgendwas gab. Bei Leid hat er vor seinen Augen seine Frau verloren, wurde vom Motorboot überfahren in Kroatien im Urlaub und seine Firma insolvent, eine große Firma, Holzblockhäuser gebaut, pleite. Hat in allen Bereichen hat er Burnout erlebt selber noch und alles mitgenommen, was nur gibt. Und er dient immer noch dem Herrn in einer Gemeinde in Ried im Kreis. Und hat dieses ermutigende Buch geschrieben. Jens und ich, wir waren auf einer Konferenz im Oktober, als Armin Mauerhofer aus der Schweiz gesprochen hat. Und ich glaube, er hat hier auch schon einige Werbung gemacht von dieser Konferenz. Also das war wirklich eine Hammerkonferenz, ja. Ich habe es ihm heute erzählt, den beiden, Inge und Jens. Wir verkaufen normalerweise nach so einer Konferenz so 100, wenn es hochkommt, 120 CD-Alben. Mauerhofer hat einen Weltrekord aufgestellt. 550 CD-Alben haben wir inzwischen vervielfältigt von seinen Vorträgen. Und hier, das ist auch eine Auskopplung. Hier sind nur die beiden letzten Vorträge der Konferenz über Kranken- und Sterbeseelsorge. Du sagst, ich bin nicht krank und jetzt sterben will ich auch noch nicht. Aber das kann jeder von uns jetzt schon hören, um es dann auch anderen weiterzugeben. Also was der Mann hier sagt, Wir waren dabei, ich saß vorne in der ersten Reihe und ich hörte hinten dauernd schniefen. Und da war noch gar keine Grippewelle, ja. Ich hörte, wie Leute Nase putzten und Taschentücher gezückt wurden. Und dann später, als ich aufstand, sah ich, wie da eine ganze Reihe saßen, denen die Tränen liefen, auch Männer. So persönlich, so seelsorgerlich hat er gesprochen. Das ist hier drauf auf dieser einen CD. Ich kann es euch sehr empfehlen. Danke, dass ich das sagen durfte. Der Büchertisch ist da draußen. Ihr braucht nichts kaufen. Wenn ihr was kauft, dann bedient euch selbst an der Kasse. Ist Kasse des Vertrauens. Ich will gerne auch noch zu Gesprächen zur Verfügung stehen. Und ja, wir hatten auch gesagt, heute auf dem Programm anschließend ist noch Gelegenheit für Fragen. Das will ich nicht unterschlagen oder nicht vergessen. Hat jemand zudem vor allem, was jetzt im letzten Vortrag war oder auch vorletzten oder heute den ganzen Tag, noch eine Frage oder Anmerkung oder selbst was Zeugnishaftes, dann dürft ihr gerne jetzt sprechen. Aha, Wilhelm Busch hat gesagt, wenn Fragen kommen, habe ich unklar gepredigt. Ihr habt mein Augenzwinkern gesehen, oder? Ich hoffe, ihr habt das alle gesehen. Nein, ihr dürft gerne noch zu mir kommen. Wenn wirklich noch was ist, ja, kommt ihr einfach jetzt direkt zu mir. Ja, wäre schön, wenn jetzt offiziell abgeschlossen werden könnte. Aber bevor das der Jens überhaupt machen kann, möchte ich allen ganz herzlich danken, die uns so hervorragend versorgt haben heute, ja, mit Kaffee und Kuchen und Abendbrot, ganz besonders diese jungen Leute da hinten, aber auch andere, ja, alle, die da mitgeholfen haben.